herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Ob wir nun Montagmorgen um 6 Uhr den Fernseher einschalten, Freitagabend um 10 oder Sonntagmittag um 12, sie lächelt uns immer gleich frisch und gut aufgelegt entgegen. Eine Journalistin mit Leib und Seele, eine, die genauso gern unterhält wie informiert, eine, die immer die richtigen Fragen auf Lager hat, egal ob politisch oder persönlich. Heute muss sie sich mal ausfragen lassen von mir, Moderatorin Susanne Link. Herzlich willkommen, Susanne, auf dem roten Sofa.
Freue mich sehr, danke für die Einladung.
Wann bist du denn heute aufgestanden?
Heute bin ich tatsächlich einfach nur sohnbedingt um 7 Uhr aufgestanden. Das ist ja, ich habe ja quasi ausgeschlafen. Das war herrlich, oder?
Nur, meine Güte, um 7 Uhr ausgeschlafen?
Ja.
Also bist du denn ein Mensch, der generell gerne früh aufsteht?
Also ich glaube, es ist schon vorteilhaft, auch dass ich morgens arbeite, weil ich bin, wenn ich wach bin, bin ich wach. Und wenn ich früh rausgehe, bin ich auch direkt am Start. Also von daher ist es schon, glaube ich, ganz die richtige Tageszeit eigentlich für mich, früh unterwegs zu sein. Aber ich bin wirklich kein Langschläfer.
Okay, und ich habe es gerade schon gesagt, du moderierst ja wirklich Sendungen, die zu den unterschiedlichsten Zeiten laufen. Und das wechselt sich ja ab. Du moderierst ja nicht alle an einem Tag. Aber wie ist das mit deinem Rhythmus? Kommst du nicht ganz
Welcher Rhythmus?
Im Schlaf? Ja, eben, genau. Gibt es überhaupt einen Rhythmus?
Nein, es gibt keinen Rhythmus. Also ich habe auch, ich tracke immer alle Sachen. Ja, ich muss immer gucken, wie so diese ganzen Daten, ja, auf Uhren und sonst irgendwas.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich auch angefangen, den Schlaf zu tracken, weil ich einfach mal wissen wollte, bin ich einfach nur immer müde oder habe ich wirklich schlecht geschlafen? Und jetzt gucke ich immer diese ganzen Daten an. Das ist völlig absurd und ich weiß, vielleicht auch sinnvoll, aber ich stelle einfach fest, ich schlafe nicht genug, aber es passt schon irgendwie. Ich mache sehr gerne Mittagsschlaf. Das ist übrigens ein sehr schöner Tipp, um nochmal frisch zu werden. Ich liebe Mittagsschlaf. Und das hilft auch gegen diverse Falten und was so.
Okay, also Mittagsschlaf, viele Töpfe und Tiegel und Pads und so. Vielleicht kommen wir noch auf ein paar andere Sachen im Laufe der Sendung. Steigen wir doch mal ein mit ein paar Szenen aus Ihrem Leben, die Andreas Moll gefunden hat.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen dorthin. Einen schönen Tag für
Sie. Sie strahlt, wenn sie auf Sendungen geht, egal um welche Uhrzeit. Susanne Link, aufgeweckt beim ARD-Morgenmagazin.
Es war leider schon immer so, dass ich aufwache und dann auch leider sehr, sehr wach bin und dann auch losreden muss.
Sie strahlt auch spät am Abend beim Kölner Treff.
Oder bist du einfach...
Auch für Politik begeistert sie sich und andere.
Hier ist Hart aber fair mit Susanne Link.
Schönen guten Abend, wie schön, dass Sie dabei sind. Warum wählen Sie den Front National?
Präsent und gut gelaunt zu jeder Uhrzeit, zu jedem Thema.
Nach dieser Sendung werden Sie sagen, boah, das wusste ich noch gar nicht.
Zum Beispiel, dass sie Kommissarin oder Anwältin werden wollte, daraus ist zum Glück nichts geworden. Sie wurde Reporterin, Redakteurin und Moderatorin. Und was für eine, Susanne Link.
Ja, interessant, Kommissarin oder Anwältin. Ja. Wie lange hast du dieses Ziel verfolgt?
Eigentlich wollte ich wirklich, bis zum Abi wollte ich auf jeden Fall Kommissarin werden. Bundeskriminalamt war mein großes Ziel. Ach. Hatten die aber gerade so einen Aufnahmestopp und ich wollte nicht so lange warten mit nach der Schule und so. Und habe dann gesagt, jetzt fange ich erstmal an zu studieren und bin dann am Ende hier gelandet. Aber es interessiert mich immer noch. Also ich finde es großartig und ich bin Tatort-Fan und alles. Und es ist eigentlich immer noch, also ich glaube, ich bin jetzt zu alt langsam, um noch quer einzusteigen, aber es würde mich noch interessieren.
Und ich meine, es hat ja so kriminalistisches Gespür. Da ist ja eine gewisse Jobverwandtschaft auch, weil du bist ja auch gerne Dingen auf der Spur und findest Dinge heraus bei Menschen.
Ne? Eigentlich ja, das ist schon dieses Akribische.
Ja.
Und sich dann nochmal zusammenstellen, wie will man es am Ende machen. Ich meine, man hat ja immer diese lustige Idee aus den Filmen, ne? Dass alles an so einer großen Tafel stattfindet. Ja. Man kann dann die Pfeile zwischen den Verdächtigen ziehen.
Genau.
Heute ziehe ich das quasi zwischen den Gästen in den Talkshows. Aber letzten Endes hast du recht, das ist eigentlich genau sowas.
Ja. Aber dir ist es ja anscheinend auch wichtig, so breit aufgestellt zu sein, denn du bist ja sowohl sehr, sehr unterhaltend unterwegs, ne, in der Talkshow und dann ja wieder im Presseclub, sehr politisch. Wir gucken nachher auch noch, reden über alles noch gesondert, aber so, das ist ja schon ein breiter Bogen, das ist dir wichtig, ne, dass sowohl das eine als auch das andere dabei ist, das Ernsthafte und das eher Heitere.
Ich weiß gar nicht, also ich würde sagen, es hat sich so ergeben. Also, ne, es klingt jetzt so, als ob ich das so angestrebt hätte, aber es ist so, ich denke mal, das Morgenmagazin ist ja eigentlich genau das, dass man eben noch mit einem Politiker interviewt, dann spricht man darüber, wie ich, weiß ich nicht, meinen Zitronenbaum rette, den ich im Winter reinholen muss und dann hast du als nächstes einen Musiker auf der Bühne stehen und das alles innerhalb von 10 Minuten. Also da musst du ja sowieso eigentlich schon so sein.
Ja, ja.
Und deswegen, glaube ich, liegt uns das so, dass man auch sagen kann, ich kann mich bunt unterhalten und kann mich natürlich auch in die politischen Themen irgendwie reinfressen. Aber es macht tatsächlich beides auch großen Spaß. Und ja, ich bin das auch, glaube ich, beides. Ja. Das stimmt schon.
Und du hast eben ja schon gesagt, 7 Uhr ist für dich ausschlafen. Wie hat man sich denn so einen Tag vorzustellen, wenn du so früh anfängst zu moderieren? Wann geht das los?
Also fürs Morgenmagazin ist es schon so 12:30, 1:15. Also es gibt, man kämpft um jede Minute. Also,
12:30 aufstehen.
Ja, es ist aber dann auch manchmal so eine Uhrzeit für 0:28 Uhr. Die 2 Minuten sind dann schon wichtig irgendwie. Und das ist wirklich alles durchgetaktet. Also der Gang ins Bad zum Kaffee, den man mitnimmt. Und man denkt ja immer, man ist ein bisschen verrückt, wenn man da so nachts allein durch die Gegend zieht. Aber wenn man dann im MoMA ankommt, das ist eigentlich das Schönste. Das ist halt eine Selbsthilfegruppe. Ne? Es gibt, also wir sind alle, egal mit wem du dich unterhältst, die Frage ist immer, wie hast du geschlafen? Dann ist man auch ein bisschen froh, dass der andere auch schlecht geschlafen hat, weil man da nicht so alleine ist. Ich sage immer, es gibt Schlafneid. Also mit Sven habe ich das ganz, Sven Lurig ist, der hat ganz oft, kommt dann, 7-8 Stunden geschlafen. Dann sage ich immer, ich hasse dich. Wieso hast du wieder 8 Stunden geschlafen? Also ich liebe ihn natürlich, aber in dem Moment ist man einfach nur neidisch, dass jemand gut geschlafen hat. Aber das hilft, weil wenn man sich dann getroffen hat und weiß, auch bei dem war es auch so, dann geht es schon irgendwie durch die Nacht.
Auf jeden Fall ist die Laune immer gut beim Morgenmagazin.
Ist sie wirklich?
Ja, wir gucken uns mal Beweisbilder an.
Außerdem möchte ich mit Donald über den Wolfsmond sprechen.
Mhm. Was ist das?
Ich habe wochenlang so auf dem Boden gelegen, um herauszufinden, wo dieses blöde Heim ist.
Nein.
Gute Besserung.
Gut, dass sie versucht, die Kollegen zum Lachen zu bringen.
Also ihr seid schon ihr seid ein lustiger Haufen, muss man
das
sagen.
Das trifft es absolut. Also eigentlich wird es am schlimmsten nach der Sendung. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, nach müde kommt doof. Und diese Phase haben wir dann immer erreicht. Und dann muss man ja, wir sind ja da im WDR wirklich unten in so Kellerräumen und man fährt dann wieder rauf. Und mir tun die Leute leid, die mit uns im Fahrstuhl fahren müssen, weil wir sind dermaßen überdreht und man ist dann auch fertig mit der Sendung und mit den Nerven. Es ist einfach, jeder, der mal übermüdet war, weiß, das ist einfach, irgendwann setzt es aus. Und wir halten das aus, weil wir uns gut verstehen, weil wir wirklich einfach einen sehr freundschaftlichen Umgang da haben. Und dann sind die Uhrzeiten auch gut auszuhalten.
Ja, und wie bewältigt man so Alltagsdinge, wenn man den ganzen Tag das Gefühl hat, man steht neben sich, weil man so müde ist?
Genau so bewältigt man die. Es gibt auch so ein paar Regeln, die haben wir uns selber auferlegt. Also keine wichtigen Entscheidungen in MoMA-Wochen ist so eine Regel. Also keine Verträge, nichts Wichtiges. Man ist total sensibel. Man ist... man nimmt das alles viel wichtiger, weil man einfach müde ist. Und abgesehen davon ist man ja immer leicht angetrunken. Es gibt ja diese...
Wieso angetrunken?
Also nicht wirklich, aber es gibt ja diese Berechnung, ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber wenn man richtig übermüdet ist, hat man ja quasi wie eine Art Alkoholpegel.
Ach so.
Also man hat dann wirklich, als ob man, keine Ahnung, wie viel es am Ende ist, so einen kleinen Pegel hätte. Und man ist halt einfach immer ein bisschen beduselt über den Tag.
Und das klingt eigentlich ganz attraktiv.
Ist ein ganz schöner Zustand, wenn nicht auch noch ein bisschen was erledigt wird. Müsste. Ansonsten, das stimmt, das ist natürlich, also klar, wenn man dann irgendwann nochmal für Bio oder Mathe 9. Klasse lernen muss zwischendrin mit dem Sohn oder so, dann merkst du schon, es ist nicht mehr jede Hirnzelle aktiv, aber man kommt durch.
Ja, ich meine, das klingt jetzt also lustig, aber ihr macht ja nur wirklich auch seriöse Politikerinterviews, ihr müsst ja wirklich absolut auf der Höhe sein. Und bereitest du das schon am Tag vorher vor oder sitzt du wirklich morgens um 3 oder 3:30 und liest dann, guckst dann, was ist was
also
ist
eigentlich
wichtig heute?
Eigentlich ist es beides. Also du bist ja sowieso immer in diesem aktuellen Nachrichtending drin. Du guckst auch immer, dass du alles irgendwie auf dem Schirm hast und nicht bei Null anfangen musst bei den Themen. Und die Interviews selber, die schreiben wir nachts. Also das ist schon so. Und ja, es ist, wie du sagst, natürlich auch heute wird alles auf die Goldwaage gelegt. Wir können auch vieles falsch sagen. Ne? Vieles
wird
bewertet. Und das ist schon anstrengender geworden, dass man einfach weiß, ich sollte jetzt nicht zu müde sein, weil jedes Wort zählt. Wir haben keine Prompter. Ne? Also wir lesen nicht irgendwo ab, sondern das ist von uns geschrieben, von uns moderiert. Und dann kann ja auch mal ein falscher Satz oder ein falsches Wort rauspurzeln. Und dann bist du sofort mit einem kleinen Clip in irgendeinem Social Media unterwegs. Also doch, man muss schon konzentriert sein. Und das gehört auch dazu. Es ist nicht immer nur lustig, ne? Aber Gott sei Dank auch.
Ja, aber umso schwieriger und umso größeren Respekt habe ich auch davor, dass ihr eben trotzdem das hinkriegt, auch wenn ihr übermüdet und leicht angetrunken, wie du es eben formuliert hast.
Oh Gott, da ist schon wieder Link moderiert betrunken, das Morgenmagazin. Weißt? Komm, wir lassen es so stehen. Ist auch lustig.
Du hast ja auch mal daheim und unterwegs moderiert. moderiert. Das, also WDR-Zuschauer werden es kennen. Das ist eine tolle Lokalsendung.
Mhm. Nachmittags, ja.
Wie hat dir das gefallen? Man ist ja da viel regionaler, in kleineren Gebieten unterwegs. War das auch reizvoll?
Total. Also ich komme ja eigentlich auch daher. Ich komme ja sogar von einem Lokalradio. Also es ist, ich finde das total wichtig, auch eben in die Region zu gucken. Ich meine, das macht auch die dritten Programme ja sowieso aus. Das war schön und man konnte da auch kochen. Ich kann ja gar nicht kochen.
Du kannst nicht kochen?
Nein, also ich kann was herstellen, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich kann kochen. Da ist mein Mann deutlich besser. Aber das war sehr lustig, weil auch in dieser Sendung haben dann die zuständigen Mitarbeiter und auch Redakteurin, Regisseur gesagt, so hat hier noch keiner gekocht, Susanne. Es war, eigentlich ging es immer nur um die Feuerdecke bei mir und wo ich noch irgendwas aus dem, und den Rest habe ich, ich konnte es nicht, aber es war auch wieder sehr lustig und hat mir Spaß gemacht. Am Ende hat es ja jemand gemacht, der es konnte und es war lecker.
Schöne Sendung, wir haben ja hier auch ähnliche, ich mag auch Regionalberichterstattung, ja, ne? Das ist ja auch eine Regionalsendung, ja, diese absolut. Hier. Ich schreibe übrigens meine Sachen immer in den Prompter, muss ich sagen, unsere Zuschauer kriegen es vielleicht manchmal mit, ich schreibe man sich immer selber diese Moderation rein, manchmal gerät was aus dem Takt, manchmal ist eine technische Panne und dann steht da was ganz anderes als das, was man eigentlich sagen wollte. Und dann steht man nämlich auf dem Schlauch. Aber jetzt steht da das Richtige. Da steht nämlich, wichtig ist, was vor der Haustür passiert. So sagt man. Deshalb ist für viele Menschen ja die regionale Berichterstattung unverzichtbar, ob nun im Fernsehen, im Radio, online oder gedruckt. Die Walsroder Zeitung, die ist eine der ganz wenigen unabhängigen Tageszeitungen, die seit 5 Generationen im Familienbesitz ist. Wie engagiert dieses kleine Lokalblatt um seine Leserinnen und Leser kämpft und warum Lokaljournalismus das Salz in der Mediensuppe ist, das zeigt Ihnen jetzt Jens Brombach.
Schnell ein Foto von außen und dann nix wie rein. Für Dirk Mailand beginnt die Arbeit, wenn andere Spaß haben. Der Redakteur der Walsroder Zeitung macht dem Klischee des rasenden Reporters alle Ehre.
Das ist jetzt heute mein erster Termin. Allerdings war ich gestern bis spät abends noch unterwegs nach einer Ratssitzung und habe heute Morgen dann eben auch schon darüber geschrieben und bin dann jetzt von zu Hause aus hier hingefahren, fahre gleich weiter in eine Redaktion. Und da werde ich dann die Nachbearbeitung machen mit Videos, mit Fotobearbeitung, mit Textschreiben und das kommt heute.
Schnell ein paar Fotos von innen und dann nix wie raus. Seit 1867 gibt es die Walsroder Zeitung, Auflage gut 10.000, Erscheinungsgebiet der südliche Heidekreis, nicht gerade klein, 365 Tage, 24 Stunden Blaulichtbereitschaft. Die Eröffnung des Forellenhofs soll der nächste Leitartikel werden. 180 Zeilen. Dirk Mailand haut rein.
Ich bin ein Schnellschreiber, also ich denke, in anderthalb Stunden, so die Rohfassung sollte ich dann haben.
Die alte Linotype-Setzmaschine im Eingangsbereich der Walsroder Zeitung zeugt von ruhigeren Zeiten. Gut 2 Dutzend Redakteurinnen, Redakteure, Medienschaffende arbeiten hier, versuchen nicht vom Mainstream mitgerissen zu werden. Wer aus der Region berichten will, muss sie auch kennen. Redaktionsleiter Rolf Hillmann ist seit 40 Jahren dabei.
Der Reiz des Lokaljournalismus ist ganz einfach, dass man mit den Leuten unmittelbar zu tun hat. Wenn man in Berlin oder in München oder sonst wie arbeitet, trifft man in der Regel nicht die Leute, über die man gearbeitet hat. Hier kann man Pech haben, dass man sie am nächsten Tag auf der Straße trifft und ihnen nicht nur begegnet, sondern von ihnen dann auch möglicherweise zur Rede gestellt wird. Das hat durchaus seinen Reiz.
Redaktionskonferenz, Taxigebühren, Bürgerbegegnungsstätten, Haushaltsdiskussionen, 10 bis 12 Seiten Lokales täglich wollen gefüllt werden.
Ja, ich habe erste Rückläufer aus dem Heimatarchiv in Dorfmark für unsere Bildergeschichte. Morgen ist der 2. Termin. Zum Thema Senioren und neue Medien.
Die Leser wollen wissen, was vor ihrer Haustür passiert. Every story counts. Jede Geschichte zählt, auch die von der alten Eisdiele aus den 70ern. Oder eben die von der Eröffnung des Forellenhofs. Eben geschehen, gleich im Internet.
Ich habe einen Videoschnipsel für dich mitgebracht vom Forellenhof. Kann ich dir die einmal droppen?
Schau mir das jetzt mal an, aber ich denke, da werde ich gleich mal ein Reel draus machen. Dirk wird jetzt gleich den Text schreiben und dann sehe ich mal, was ich draus machen kann.
Die Zeitung ist in der 5. Generation in Familienbesitz. Verleger Kai Röhrbein ist ebenfalls Vorstand des Verbands Deutscher Lokalzeitungen und Lokalmedien. Seine Einschätzung?
Wir haben einfach die besseren Inhalte und für die Leute immer noch bereit sind, Geld zu bezahlen. Und ich glaube, das wird uns langfristig auch retten, dass wir es eben hinbekommen, durch Qualität, durch Glaubwürdigkeit, uns von diesen Tech-Giganten und von diesen sogenannten sozialen Medien abzusetzen.
Ohne Lokaljournalismus geht nichts. Dichter am Leben kann man nicht sein. Für Dirk Mailand ist der Tag noch lange nicht zu Ende. Nach dem Forellenhof ist vor der Vereinsmitgliederversammlung.
Total. Ja, es ist schon, habe ich großen Respekt vor. Das ist echt viel Arbeit, so Lokaljournalismus.
Das ist viel Arbeit, das ist auch Überlebenskampf inzwischen, das ist ja klar.
Ja.
Aber ich finde auch immer, es ist genau das, was einem so fehlt in dieser großen Suppe, in dieser ganzen Berichterstattung der Welt. Am Ende will man doch mal wissen, warum hat da hinten jetzt eigentlich die Feuerwehr gestanden zum Beispiel?
Genau.
Was war da wieder, was ist da gesperrt, was ist da für ein Fest demnächst? Und ich finde, das hat eine totale Berechtigung und es interessiert die Menschen, dass man einfach weiß, was passiert bei mir vor Ort. Und ich wünsche allen Lokalradios, Zeitungen und so weiter, dass die wirklich da durchkommen und das überstehen, weil es einfach wichtig ist.
Ja, total wichtig. Es ging ja auch um Unabhängigkeit, für die ja wirklich dann gekämpft werden muss auf dieser Ebene. Wie ist das? Viele vermuten ja, natürlich zu Unrecht, aber dass wir beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht so unabhängig sind, wie es nach außen scheint. Wie gewährleistet ihr das? Du bekommst ja für deine Sendung, unter anderem auch für den Presseclub und für das Morgenmagazin, wahrscheinlich auch nicht nur positive Reaktionen. Merkst du auch ein gewisses Misstrauen manchmal, ob das auch alles so richtig ist, was ihr sagt?
Absolut. Also das wächst ja auch, das muss man sich ja nicht vormachen. Wir haben gerade schon über die sozialen Medien gesprochen. Wenn du so eine Sendung wie den Presseclub moderierst, dann merkst du es noch mehr, weil das natürlich noch mehr einen Fokus auf aktuelle Themen hat. Und dann, es sind ja auch nicht alles echte Menschen, die dann da schreiben, dann tauchen Bots auf und es gibt die Algorithmen. Genau. Also das vervielfacht sich dann auch, dass du manchmal den Eindruck hast, alle denken das jetzt. Das ist natürlich auch nicht so. Ich denke, das Wichtige ist, ausgewogen Gäste einzuladen. Das ist einfach so. Und die Tagesschau hat es ja jetzt auch noch mal ausgeweitet. Wir müssen einfach gucken, dass wir Hintergrund liefern, Fakten liefern, Experten haben. Man kann nicht den ganzen Tag sich in diese Auseinandersetzung begeben. Wir können einfach nur gewährleisten, dass wir ein breites Informationsbrett anbieten und wo man sich bedienen kann. Am Ende soll sich jeder seine Meinung machen. Und das finde ich ist ganz wichtig, wenn uns das gelingt, stehen wir gut da mit unserer Berichterstattung. Das ist das Wichtigste, einfach um eben nicht Zuckerberg zu werden und zu sagen, Fakten machen wir jetzt nicht mehr und so, sondern das anbieten weiterhin und jeder darf sich dann seine Meinung bilden.
Mhm. Inwiefern bist du betroffen oder bist du involviert in die Wahlberichterstattung? Ist ja noch nicht mehr lange
her. Ja, also ich meine, durch das Morgenmagazin ja sowieso. Ne? Also wir haben auch, die ARD ist auch dran nach der Wahl. Also wir werden an dem Morgen auch eine Stunde länger. Wir haben dann bis 10 Uhr Morgenmagazin, also die Nachberichterstattung sowieso. Wir werden als Moderatoren unterwegs sein.
Was heißt das?
Das heißt, wir haben diese kleine Rubrik MoMA-Reporter, das heißt, das sind so längere Reportagestücke und wir werden dann so in alle Himmelsrichtungen verteilt. Ich werde Richtung Ostdeutschland gehen und wir haben verschiedene Themen dabei, die wir vor der Bundestagswahl noch mal beleuchten. Und im Presseclub ist es auch so, ich werde auch den letzten Presseclub vor der Bundestagswahl, also die Woche davor dann haben. Wo wir natürlich auch noch mal im Endsport dann drauf schauen werden, wo stehen wir mit der Wahl. Ist auch lustig, früher hatte man immer das Gefühl, das könnte man jetzt schon sagen. Heute denkt man, was weiß ich, was morgen ist. Ne?
Es ist so viel
Tempo drin in diesem Wahlkampf auch und in den Einflüssen von draußen. Also ich finde es hochspannend, aber man muss eben genau arbeiten und wirklich immer wieder beweisen, wir wollen sie gut informieren und das auf jeder Ebene. Und das ist die große Herausforderung im Moment.
Genau, weil man ja auch eine größere Verantwortung hat, dadurch, dass die Menschen eben gar nicht so richtig ihre Entscheidungen, dass das noch nicht feststeht, dass man durch eine Fernsehsendung...
40% haben wir diese Woche gehört. 40% sind unentschlossen.
Genau.
Und da kämpft natürlich jeder drum. Und da kämpfen natürlich auch Leute drum, die versuchen, möglichst großen Quatsch zu verbreiten. Und ja, da kann man nur weiter mithelfen, dass das alles richtig läuft in Deutschland. Und ich finde es einfach auch total spannend, muss ich sagen. Es ist eine interessante Zeit einfach und das ist doch das, wofür wir Journalismus machen.
Genau.
Das sind genau solche Zeiten auch. Ne?
Und das macht ja auch eine Demokratie aus.
Ja.
Du bist ja nun auch im Kölner Treff sehr aktiv, zusammen mit Micky Beisenherz. Mhm. Also wir senden ja parallel. Im Grunde sind wir ja Konkurrenten.
Haben wir aber Talkshow schon festgestellt, trotzdem nicht. Ne? Wir haben gesagt, es ist irgendwie so eine Familie auf Distanz. So ein bisschen. Ne?
Befreundetes Ausland.
So ist es nämlich. Und ich mag das auch total gerne. Wir haben auch gerade schon gesagt, wir gucken auch gegenseitig in die Sendungen rein.
Genau.
Das ist schon, macht großen Spaß einfach.
Und was ist da jetzt das, was du an dieser Talkshow liebst? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Format. Mhm. Es läuft zu einer anderen Tageszeit. Es ist eine Runde. Was ist das, der Reiz daran für dich?
Ich mag Menschen und ich mag deren Lebenswege und ich dir wird es ja genauso gehen. Ich finde es einfach so spannend, dass man immer dachte, ach, man muss so und so, und da muss man gut in der Schule sein und dann passiert das und das im Leben. Und die meisten, die ja bei uns auch in den Talkshows sitzen, bei denen lief alles komplett anders.
Stimmt.
Ja. Und trotzdem kann es am Ende erfolgreich, spannend, kreativ oder wie auch immer werden. Und ich finde, man lernt einfach ganz viel über das Leben, weil man so viele Perspektiven kriegt, man lernt so viele Persönlichkeiten kennen, auf die man sich auch irgendwie einstellt. Man hat ja immer eine Idee vom Gespräch, meistens kommt es zum Glück anders. Und das, finde ich, ist der große Reiz. Also ich nehme so viel mit für mein eigenes Leben und vielleicht auch für die eigene Kindererziehung oder die eigene Familie, was es da alles für Geschichten gibt. Und ich liebe das einfach, das muss ich einfach so sagen, es macht mir großen Spaß und einfach totale Bereicherung fürs eigene Leben.
Ja, ja, geht mir ganz genauso. Und du machst es ja nicht alleine, sondern ich habe schon gesagt, du hast ja einen tollen Partner an deiner Seite. Der wollte in dieser Sendung natürlich auch vorkommen.
Ich möchte Susanne ganz herzlich grüßen, eine Frau, mit der ich wahnsinnig gerne Zeit verbringe, bei der es mir viel Freude macht, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich bin ihr ewig dankbar, dass sie den Vorschlag gemacht hatte, mit ihr zusammen den Kölner Treff zu moderieren, denn sie war ja als Moderatorin schon fix und dann hat man sie gefragt, mit wem würdest du denn das gerne machen? Dann hat sie 10 Namen genannt, die konnten alle nicht und ich blieb über und freue mich sehr darüber. Das macht unglaublich Spaß, es ist witzig, es ist schön, sich diese tolle Sendung zu teilen. Und was ich sehr liebe, ist, wenn wir beide in der Sendung sitzen und der eine oder andere Moment passiert und wir werfen uns kurz wissende Blicke zu. Das ist doch schön. Also ich wirklich mit niemandem lieber. Und würde sie nicht in Köln wohnen und würde ich nicht in Hamburg wohnen, dann würden wir wahrscheinlich auch privat nochmal die eine oder andere Tasse Kaffee mehr zusammen trinken. Ich liebe sie sehr. Ich wünsche euch viel Spaß mit ihr. Etwas anderes ist aber auch gar nicht möglich.
Süß, wie charmant. Ja, er ist so, er kann sehr charmant sein. Ja,
total. Ja. Ganz charmant, ganz höflich. Keiner, der einen zur Seite drückt. Manchmal denke ich, in ihm wohnt auch eine kleine Frau. Weil, ja, weil das wirklich, der hat so viel Verständnis für Dinge, die man so als Frau manchmal so wahrnimmt. Ist ein ganz feiner Kerl und alles, was er gesagt hat, stimmt. Wir haben einen großen Spaß zusammen und du weißt es ja auch mit deinem Partner, man fühlt so eine Sendung dann irgendwie zusammen. Und es ist wirklich richtig. Und wir machen auch ganz viel Blödsinn zusammen und es ist einfach ein großer Spaß.
Und habt ihr, hat sich im Laufe der Zeit, die ihr zusammen moderiert, haben sich da so ein bisschen die Rollen entwickelt? Also hat er eine andere Fragetechnik, hat er andere Stärken als du oder ist es total gleich? Oder habt ihr Unterschiede?
Also ich würde schon sagen, dass wir sehr unterschiedlich sind, aber vor allem in der Vorbereitung. Also ich bin ja so ein total akribischer Mensch und habe immer schon alles gelesen und geguckt. Und Miki ist immer so auf dem letzten Drücker, aber so einen Mann habe ich auch zu Hause. Also wir haben die gleiche Aufteilung und ich liebe meinen Mann, weil das passt einfach. Man ist ja so ein Puzzle einfach. Ne? Und wenn jetzt alle gleich wären, wäre es ja auch langweilig und, glaube ich, auch noch anstrengender. Und so weiß man, der eine ist so und ich bin so und dann kann man sich so zusammenschrauben. Und ich finde es einfach super. Miki lässt mich auch, also es ist ja immer so, er ist der, der auch Comedian ist und der lustige Sachen schreibt. Und trotzdem sagen wir, nee, aber Susanne ist eigentlich viel witziger, wenn wir uns hinter den Kulissen treffen. Und er lässt mich auch lustig sein. Ich muss dann nicht immer die, oh, jetzt kommt die Journalistin und er ist der lustige Mann. Wir haben Platz für beides und zwar beide, weil er kann es auch, ist auch ein toller Journalist. Und ich meine, der hat so viele Sachen, die er macht, Kolumnen, die er schreibt. Also da profitieren wir sehr voneinander. Also das kann ich nicht anders sagen. Jeder darf da sein. Und da gibt es nicht, du bist so und du bist so. Und das ist eigentlich das Schönste daran. Ja,
und das merkt man auch. Also ich finde, ihr seid, man spürt eine große Harmonie und auch eine Wärme so zwischen euch. Das ist ja
schön,
sehr wichtig.
Wenn es so rüberkommt, ist gut.
Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich doch den einen oder anderen Partner
du bist da sehr, aber ich glaube, das liegt nicht nur an dir. Nein, das liegt überhaupt nicht an dir. Aber du bist da schon sehr flexibel. Ich finde das sehr bemerkenswert.
Ja, ich habe jetzt einen neuen, der war ja nun gerade diese Woche hier. Steve. Aber wir grüßen an dieser Stelle Miki Beisenherz.
Unbedingt.
Vielleicht guckt er ja.
Ja.
So. Und jetzt haben wir genau das richtige Aufwärmprogramm für dieses Wetter draußen. Und es kommt direkt aus Zoras Suppenküche.
Moin und hallo. Wir machen heute einen italienischen Gemüseeintopf mit Grünkohl. Hat ja gerade Hauptsaison und wir brauchen jetzt erstmal reichlich Gemüse. Damit geht's jetzt los. Ich habe hier Möhren in Würfel geschnitten. Dann habe ich Fenchel klein geschnitten und auch dazugegeben, sowie Sellerie. Die habe ich ein bisschen in Olivenöl angeschwitzt. Die brauchen am längsten. Und jetzt kommen Zwiebeln und Knoblauch dazu. Auch das Ganze wird jetzt noch so ein bisschen mit angeschwitzt. Und jetzt habe ich hier noch zerstoßene Fenchelsamen. Auch die geben wir da jetzt noch mit rein. Die können ruhig so ein bisschen mit anrösten. Und das riecht hier jetzt schon sowas von lecker. Und jetzt müssen wir unseren Grünkohl zupfen. Grünkohl hat gerade absolute Hochsaison, gibt es überall zu kaufen. Und ich liebe es, ihn frisch zu verwenden. Diese Blätter zupft man jetzt einfach ein bisschen klein. Und dann kommen die mit in den Eintopf. Unser Gericht hat übrigens auch einen schicken Namen. Es gibt heute Rivolita, also ein italienischer Bauerngemüseeintopf. Und der wird eigentlich traditionell mit Palmkohl gemacht. Der sieht so aus, den gibt es bei uns aber nicht so häufig zu kaufen. Deswegen machen wir das Ganze mit Grünkohl. Und jetzt wird das Ganze mit Tomaten aus der Dose einmal abgelöscht. Und ein bisschen Gemüsebrühe. So. Und jetzt kommen natürlich noch Gewürze dazu. Dafür habe ich hier frischen Thymian, der sogenannte Thymian. Thymian meinte ich natürlich. Der kommt da jetzt auch dazu. Dann nehme ich mir jetzt einfach hier so ein paar Stiele und werfe die da im Ganzen rein. Die haben nämlich irre viel Geschmack. Man kann die noch mal einmal so ein bisschen anknacksen und dann popeln wir die dann nachher einfach wieder raus. Jetzt kommt da Lorbeer dazu und natürlich noch ein bisschen Salz. Das fängt jetzt hier so langsam an zu köcheln und wir kümmern uns jetzt erstmal noch um die Bohnen. Ich habe jetzt hier Bohnen aus der Konserve oder aus dem Glas. Die habe ich zweigeteilt. Die eine Hälfte geht da jetzt schon ganz rein. Und die andere Hälfte, die werden jetzt mit der Gabel so ein bisschen zerdrückt, weil die Konsistenz von dem Eintopf ist jetzt noch so ein bisschen wässrig. Und wir möchten es aber so ein bisschen sämiger haben. Und wir nutzen sozusagen dieses schöne mehlige, sämige von den Bohnen und dann geben wir die jetzt nämlich auch noch dazu. Eine Besonderheit gibt es noch bei diesem Rezept. Es ist früher ein Resteessen gewesen oder ist es wahrscheinlich auch immer noch, denn man kann total gut auch altes Brot verwenden. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir wollen so eine sämige Konsistenz bekommen und dafür kann man sich jetzt hier einfach ein altes Brot nehmen. Das schneidet man sich in Würfel. Boah, das ist wirklich schon alt. Eieiei. Und diese Brotwürfel kommen jetzt mit in die Suppe und jetzt saugen sich diese Brotstückchen nämlich mit dieser köstlichen Brühe voll, machen das Ganze noch ein bisschen nahrhafter und ich sag's euch, diese Suppe wird euch von innen erwärmen und euch nach Italien versetzen und ihr werdet sie immer wieder nachkochen müssen. Zum Servieren habe ich noch ein paar Tipps für euch. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit ein bisschen frischem Parmesan oder Pecorino zu toppen, dann ein paar Tropfen Olivenöl und frische Kräuter wie zum Beispiel Basilikum. Grünkohl geht auch anders, vor allem in so einem leckeren italienischen Eintopf und deswegen sage ich euch jetzt, das schmeckt, macht es nach. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, der Käse ist jetzt schon gesprungen.
Sieht sehr lecker aus.
Ich habe schon wieder Hunger hier.
Und Tora isst auch immer so gerne selbst das, was sie gekocht hat.
Das ist doch
auch sympathisch.
Ne? Oder schlimm ist, wenn so Leute sind, nee, für mich nicht.
Ja, genau.
Das ist doch eh nichts.
Und du hast mir gerade eben gesagt, dass du mit Johann Lafer sogar mal im Fernsehen gekocht hast.
Ja, ja, wir haben mal so eine kleine Link- und Lafer-Geschichte. Also er konnte kochen, ich konnte es nicht. Aber ich konnte lustig assistieren. Und das hat einen großen Spaß gemacht mit ihm. Der hat es ja wirklich drauf.
Ja, der ist ja ein Spitzenkoch. Aber Tora macht das auch gut. Und vor allen Dingen räumt sie immer so schön, sie wischt immer alles weg. Das finde ich toll. Wenn ich mit ihr koche, ich brauche nichts machen, weil sie hat so schnell alles sauber gemacht.
Bist du ein Wegräumer zu Hause beim
Kochen? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich bin total chaotisch. Wir müssen den Leuten mal erklären, warum wir hier sitzen. Wir sind ja in Warnemünde, wie die meisten uns erkannt haben dürften, weil Warnemünde für dich eine besondere Bedeutung hat. Warum?
Warnemünde ist für mich komplette Kindheit. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen.
Ja, in Triptis.
In Triptis.
Wo liegt das genau?
Das ist in Thüringen.
Ja.
Ein ganz kleines Örtchen. Also immer, es schwankt zwischen 4.000 und 6.000 Einwohnern.
Ja.
Und in der Nähe von Jena. Vielleicht hilft das dann so ein bisschen weiter auf der Karte. Genau. Und man bekam ja in der DDR jetzt gar nicht immer Ostseeurlaub, hat meine Mama mir letztens mal erklärt. Man musste Urlaub ja beantragen, FDGB-Urlaub beantragen und so weiter. Das war alles relativ komplex. Aber wir hatten das Glück, meine Tante hat in Rostock gewohnt. Wir hatten auch einen kleinen Garten in der Nähe von Warnemünde. Und so konnten wir im Sommer dann oft zu meiner Tante fahren. Und dann habe ich da meine Kindheit verbracht ganz oft. Und das war einfach ganz wunderbar. Ich liebe es da. Und ich danke, dass ihr das hier alles hier aufgebaut habt. Und ich liebe Strandkörbe. Ich glaube, ich könnte bei Wetten, das Strandkorbgeruch erkennen oder irgendwie sowas. Also es ist sehr schön. Vielen Dank.
Ja, ich mag Warnemünde auch sehr. Das hat so was Offenes, weil der Strand eben auch so breit ist. Wie war denn das, du bist ja da mit deiner Mutter nach Wuppertal, übrigens in meine Heimatstadt Wuppertal. Ja,
wegen das dir ist ja natürlich. Nein, aber ja, tatsächlich sind wir in Wuppertal gelandet.
Das war in welchem Jahr?
Also 1990.
Also ganz kurz nach der Wende.
Genau.
Und war das schon ein Plan? Also wollte deine Mutter schon lange in den Westen? Oder ist es eine spontane Entscheidung nach dem Mauerfall gewesen?
Also meine Mama wollte, sie hat immer gesagt, sie würde gehen. Aber wenn man den Antrag gestellt hätte, alleinerziehend mit 3 Kindern, dann war eigentlich klar, wahrscheinlich hätten sie uns getrennt. Die Mama erstmal irgendwie weg, Kinder weg.
Ja, ja.
Dass, wenn du so einen Ausreiseantrag gestellt hast, das war ja selten gut. Und dann hat sie immer gesagt, das mache ich nicht. Also das ist mir zu gefährlich, nachher verliere ich euch oder so. Aber sie war schon so, dass sie gerne gesagt hätte, ich würde gerne gehen. Die hat auch mal so eine Chance verpasst, als sie jünger war, wo das noch möglich gewesen wäre. Und deswegen, und dann haben aber meine Geschwister damals gesagt, die sind älter als ich, die haben dann auch einen Job gefunden und haben gesagt, wir gehen. Mhm. Und dann hat die Mama gesagt, komm, das machen wir dann auch, wir bleiben zusammen. Und dann habe ich das Schuljahr noch zu Ende gemacht und dann sind wir in Wuppertal gelandet.
Also wie alt warst du, als du dann in Wuppertal...
13.
13. Und wie war das für dich, dieser Wechsel? Das ist ja schon ein alter Pubertät. Das ist ja vielleicht gar nicht so einfach gewesen, von Ost nach West.
Ja, ich hatte natürlich auch eigentlich gar nicht so diesen großen Drang, weil in dem Alter zählen andere Dinge. Ne? Ich wollte mal meinen Freunden sein, das gewohnte Umfeld. Ich bin eh so ein bisschen so ein Heimchen. Also da, wo ich mich wohlfühle, da bleibe ich auch am liebsten. Und das war schon schwierig und auch erstmal so, ich habe in der Schule nicht gesprochen und solche Sachen.
Ach, echt?
Ja, erstmal so ankommen, man schämt sich ja dann auch so ein bisschen. Und, aber das ging und am Ende, muss ich sagen, war es ja für mich genau richtig. Ich habe hier meine Schule zu Ende gemacht und konnte meine Berufsausbildung machen. Ich hatte jetzt nicht so diesen Bruch in der Bio. Es gibt ja viele Menschen, die auch durch diese Wende einfach einen Bruch in ihrer Bio, in ihrem Beruf haben.
Ja, viele, ja.
Und das ist ja auch das, warum so viele Probleme auch einfach da sind. Und ich hatte das Glück, dass ich einfach das komplett so durchziehen konnte und einen Beruf lernen konnte. Deswegen am Ende, die Mama hat das alles richtig entschieden, alles gut so. Aber klar, das ist Pubertät, kannst du dir was anderes eigentlich erstmal vorstellen.
Ja, und mit dem Journalismus, das ging dann in Wuppertal los. Mhm.
Bei Radio Wuppertal.
Radio Wuppertal?
Ja.
Verrückt.
Es wäre aber auch fast ganz schnell wieder zu Ende gewesen, weil ich habe dort angefangen. Und dann muss man ja, das kennst du auch noch, wenn man anfängt mit Journalismus, man muss immer die Umfragen machen.
Natürlich. Und so melden, Verkehrsmeldungen schreiben.
Genau. So, und Umfragen heißt fremde Menschen ansprechen. Und das mag ich gar nicht. Ich mag nicht Menschen ansprechen. Ich war auch sehr schüchtern überhaupt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn man das beim Radio machen muss, dann habe ich mein Praktikum verkürzt und habe gesagt, das ist nichts für mich. Und habe das eigentlich abgebrochen. Und dann haben die aber gesagt, du hast eine ganz lustige Stimme. Also, ich fand
die immer, sehr schöne Stimme.
Ja, aber ich fand die immer ganz furchtbar, weil die so tief war. Ich bin immer so aufgefallen, weil alle Mädchen hatten so schöne, lustige Stimme. Und ich klang immer wie so ein Umkaluabo-Bär dazwischen. Und dann habe ich, ja, aber ich fand das selber halt, als Teenie fand ich das so.
Ja, ja, ja.
Und dann haben, das Radio hat es aber zum Glück anders gefunden. Die haben gesagt, komm, bleib doch ein bisschen bei uns und machst halt keine Umfragen mehr. Und so bin ich letzten Endes dann da hängen geblieben. Manchmal ist das so im Leben, ne?
Ja, manchmal ergeben sich Dinge. Ja. Und wenn deine Mutter, also in der DDR aufgewachsen ist, du warst ja wahrscheinlich auch in der Krippe.
Ne, nur natürlich. Ganz normal.
Würdest du sagen, hat das dein Rollenbild auch geprägt, die Werte deiner Mutter?
Absolut. Also die Mama ist schon... ein großes Vorbild für mich und das war auch immer klar, man ist selbstständig, man schafft Dinge ohne Männer, man schafft einen Job und die Kinder dazu, das hat die alles bewältigt und ich meine, alleinerziehend mit 3 Kindern, da weiß man, was man zu tun hat, morgens um 7 in den Kindergarten, dann abgeholt, zum Einkaufen gerannt, das hat die Mama alles gemacht, man musste die Sachen besorgen, da ging man nicht in den Supermarkt und konnte alles einkaufen, man musste Sachen besorgen.
Ja klar, ja.
Das war ja nicht so einfach alles und doch, das hat mich schon geprägt, sehr selbstständig zu sein und ich habe auch ein super enges Verhältnis zu meiner Mama. Also wir sind ganz, ganz eng. Mhm. Das ist auch nicht so, dass man sagt, oh, du warst ja mit 1 schon in der Kinderkrippe, da verliert man ja die Bindung zur Mama oder sowas. Ist bei uns gar nicht so und ich glaube, die hat mich schon zu einer sehr selbstständigen, straighten Frau großgezogen, würde ich sagen.
Also ich würde, wenn man dich so sieht, dann hat die Mama ziemlich viel richtig gemacht. Die können wir auch noch grüßen.
Die Mama, auf jeden Fall. Die Mama muss man immer grüßen.
Ist die Mama denn in Wuppertal? Oder ist die
Mama ist in Wuppertal und die ist jetzt auch am Fernsehen. Weil die Mama ist auch morgens immer am Fernsehen.
Okay.
Sie steht immer auf, wenn ich irgendwo bin und guckt. Und dann gibt es danach Feedback.
Ja, das ist sehr wichtig, Mama, weil das meist auch ein sehr ehrliches Feedback.
Absolut.
Ist,
ne? Ja.
So, also jetzt senden wir unter strenger Aufmerksamkeit der Mama weiter. Wir hüpfen jetzt von Warnemünde rüber nach Kiel. Die Stadt hat sich nämlich als erste in Deutschland dem sogenannten Zero-Waste-Konzept verschrieben. Seit 2018 wird daran gearbeitet, Abfall zu reduzieren und nachhaltiger zu wirtschaften. Und Sina Braun hat sich mal angeguckt, wie Kiel diesen Weg geht und dabei kreative Lösungen entwickelt, die uns alle inspirieren können.
Montagmittag in Kiel. Menschen kommen zusammen, nicht zum Essen gehen, sondern zum Schnippeln. Jeder bringt was mit, was er zu Hause noch hat. Gemüse, Obst und dazu kommen Reste von gestern aus dem Supermarkt. Das Ziel? Gemeinsam kochen und dabei Müll vermeiden.
Ein Riesenanteil der Lebensmittel ist schon wieder weggeschmissen. Die Statistiken sagen ja teilweise bis zu 11 Millionen Tonnen pro Jahr. Und da wollen wir einfach so ein bisschen zeigen, dass ein Großteil der Sachen, die wir so vielleicht nicht mehr gekauft hätten, weil sie irgendwie ein bisschen welk sind, nicht mehr ganz so schön sind, oder die wir zu Hause im Kühlschrank haben, wo wir nicht mehr wissen, was wir damit machen wollen, wie man mit viel Spaß gemeinsam dann eine leckere Sache noch draus kochen kann.
Die Schnippe-Party ist Teil eines großen Plans. Denn seit 2018 darf sich Kiel offiziell Zero-Waste-Stadt nennen. Als erste Stadt in Deutschland. Wörtlich übersetzt Null Abfall. Aber was bedeutet das und was heißt das für Kiel? Unsere Wegwerfgesellschaft hat fatale Konsequenzen. Verschmutzte Meere, verschwendete Ressourcen, wachsende Müllberge. Für Alke Voss, Umweltdezernentin der Stadt Kiel, war klar, so kann es nicht weitergehen.
Da wollen wir einfach auch Bewusstsein dafür schaffen, wie man es besser machen kann und wie man aus dem, was noch schön ist und was noch genießbar ist, einfach noch was rausholen kann.
Die Schnippe-Party ist nur eins von vielen Projekten in Kiel. Überall in der Stadt finden sich Ideen, die Müll vermeiden und Nachhaltigkeit fördern. Kreative Lösungen sind zum Beispiel das Kippenorakel, ein Sammelbehälter mit Abstimmfunktion. So sollen Raucher animiert werden, ihre Zigaretten in einem der beiden Abstimmungsrohre zu entsorgen. Mit Erfolg. In 6 Monaten werden hier 1 Million Kippen gesammelt.
Wenn ich sehe, dann benutze ich es auf jeden Fall. Ich finde es furchtbar, wie die Stadt dann teilweise sonst aussehen würde.
Bei Festivals setzt Kiel auf die Spülbar. Ein mobiler Container, der Mehrweggeschirr reinigt und Einwegplastik ersetzt.
Wir sind da und spülen vor Ort Teller, die schon gebraucht sind, also alte Teller, um einfach gegen Einwegplastik zu kämpfen. Das Geschirr ist eigentlich alles gerettetes Geschirr sozusagen. Also wir bekommen es vom Sozialkaufhaus hauptsächlich aus Kiel, vom Echtgutkaufhaus. Das ist das, was die gespendet bekommen und auch nicht weiter verkaufen können.
Weiter geht es ins Tauschhaus im Stadtteil Holtenau. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, werden hier getauscht.
Eine Küchenwaage. Und zwar benötigen wir sie nicht mehr zu Hause. Und am Sonntag waren wir schon mal hier gewesen und da hat meine Frau ein kleines Spieluhr mitgenommen. Und das ist jetzt der Ausgleich.
Zurück bei der Schnippelparty. Aus den geretteten Lebensmitteln wird eine leckere Suppe. Während sie kocht, wird über Nachhaltigkeit diskutiert.
Und dass man so dann einen realistischeren Blickwinkel auf das ganze Thema bekommt, ist schon wichtig, denke ich.
Ja, hier sehen wir, dass Nachhaltigkeit Spaß machen kann. Wir haben hier zusammen das Obst geschnippelt, das Gemüse geschnippelt für die Suppe und haben uns dabei unterhalten und es war total schön. Es hat Spaß gemacht und das kann ein Vorbild sein für andere Städte.
Mit Ideen wie der Schnippelparty, der Spülbar und dem Tauschhaus zeigt Kiel, wie der Weg zu einer Zero-Waste-Stadt aussehen kann. Es ist eine Vision, die Schule machen könnte, nicht nur an der Förde, sondern weltweit.
Ja, ich finde das ein sehr gutes Konzept. Wäre für Köln doch vielleicht auch vorbildlich. Oder wie ist das in Köln? Ist das eine eher schmuddelige Stadt oder sauber? Keine Ahnung.
Ich kann es jetzt so falsch sagen, oder? Es geht ja immer das Thema, Köln sei nicht so hübsch. Das stimmt auch, aber in Köln geht es um andere Sachen. Ne? Da ist Spaß, da ist eine gute Stimmung. Und natürlich gibt es in jeder Großstadt gibt's Schmuddelecken. Ne? Machen wir uns nichts vor, muss ich nicht schönreden.
Ja, aber ich finde dieses Kiel-Konzept, da kann man sich ein bisschen was von abgucken.
Ja, total.
Köln ist natürlich auch Karnevalshochburg. Mhm. Ist da jetzt schon was im Gange eigentlich?
Immer. Es ist wirklich, geht ja los am 11.11. und man vergisst das ja zwischenzeitlich auch immer. Dann denkt man, wieso kommt mir schon wieder ein Eisbär entgegen oder was auch immer. Und dann ist, es ist ja schon wieder. Und ab dann sind ständig Sitzungen oder sonst was. Also wenn du freitags, samstags, abends in die Stadt gehst, egal jetzt wann, es ist seit Wochen kleine Weihnachtspause, kommen dir immer Menschen in kompletter Montur, in allem entgegen. Ich finde es herrlich. Also ich weiß, es gibt viele Leute, die Karneval schwierig finden und es wird ja auch manchmal zu viel getrunken und sowas. Aber dieses diese Stimmung und die Leute, wie die losziehen und jeder Jeck hat dann seine Sachen und es ist einfach, ich mag es sehr gerne.
Ja, bist du denn auch so eine, die dann zum Zug geht und sich verkleidet? Und so oft?
Also ich gehe jetzt nicht zum großen Rosenmontagsumzug, der ist wirklich schon sehr touristisch, sage ich jetzt mal. Aber wir haben ja in jeden Stadtteilen gibt es ja diese kleinen Fädelsumzüge.
Ja.
Und da geht man wirklich mit der ganzen Familie hin. Alle sind verkleidet, man nimmt kleine Musikboxen mit und steht dann einfach in Wohnstraßen. Da ziehen dann der Kindergarten zieht damit vorbei oder die Schule. Das ist ganz familiär eigentlich. Und natürlich, da hat man das Straßenkostüm, ne? Irgendwas Dickes.
Ja.
Oder man hat dann eben so ein Partykostüm. Das hat er sehr schön
raus. Mit deinem Mann?
Ja, das ist schön, dass wir so verborgen geblieben sind. Genau, da habe ich ein Disco-Outfit, wie man sieht.
Ah, und er?
Das, weil ich muss ja immer sehr viel singen auch beim Karneval, deswegen habe ich das Mikro auch dabei.
Was ist er denn?
Er ist lustig. Nein, er ist bunt. Ich weiß auch nicht. Das war ein lustiges Outfit. Das ist ja das Schöne. Das ist ja auch egal. Du kannst ein klassisches Outfit haben. Ich gehe ja meistens als Polizistin. Weil ich es mal werden wollte. Aber dann muss man ständig so Handschellensprüche beantworten. Das will man auch nicht. Also, es gibt viel Variante. Du musst auch immer was ausprobieren, was anderes anhaben. Du kannst aber machen, was du willst.
Ja.
Hauptsache, es wird geschunkelt.
Wie schade, dass die Sendung zu Ende ist. Wir sind so richtig schön ins Plaudern gekommen. So, Polizistin, das passt super zu unserem Gast morgen. Morgen kommt nämlich Professor Jürgen Stock, ehemaliger Interpol-Generalsekretär. Oh. Auch ein interessanter Job, ne?
Das ist aber ein richtig guter Job.
Da habe ich Fragen. Vielen Dank, Susanne. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend.
Tschüss.